Sisch Märli Zeit, komm, gang nimmt's weit. Und bis ein kurzer Moment, das was wasch sein. Doch ab in die Welt, wo sonst unerreichbar ist. Komm, gang nimmt's weit, sisch Märli Zeit. Sisch Märli Zeit, hier auf Radio Chico. Am Jugend-, Schul- und Generationenradio aus der Schweiz. An jedem Adventssonntag von 2 bis 4. Ich bin der Merlin. Und ich tue euch hier Geschichten und Musik von Schweizer Künstlern präsentieren. Jetzt hört ihr gerade ein Lied von Merlin, seinen Barden.
Vier Vögel, die fliegen, sie fliegen im Kreis. Sie wissen nicht recht voran, da seid einer, ich weiß. Ich fliege in Sieren, da ist es schön heiß. So verlaut er die anderen, wo fliegen im Kreis. Drei Vögel, die fliegen, sie fliegen im Kreis. Sie wissen nicht recht voran, da seid einer, ich weiß. Ich fliege in Norden, wie Gott Sommer, Sonne hier unter. So verlaut er die anderen, wo fliegen ganz munter. Vögel, die fliegen, sie fliegen im Kreis. Sie wissen nicht recht voran, da seid einer, ich weiß. Ich fliege in Himmel, da sind Sterne und Sonne. Lebt du nur da auf der trüben Erde unten. Ein Vogel, der fliegt, ganz allein im Kreis, er weiß nicht recht woan, dort denkt er, ich weiß. Er gleitet langsam ab und sitzt auf dem Baum, er schließt seine Augen und träumt im Traum. Vor der Wirt, dort tut der Fisch schwitzen. Vor dort kreist er an Nordpol und dort gefroren, stille sitzen. Er taut auf und pflügt den Himmel zu der Sternenuhr. Dann gleitet er ab und findet auf dem Baum sie die Ruhe.
Ja, das waren die vier Vögel. Ein Lied, das der David Hecki hat geschrieben. Der David wohnt in Bern und gibt euch gerne Akkordeonunterricht, wenn irgendjemand von euch so ein Instrument mal spielen will. Ihr findet ihn unter www.hecki.ch.
www.radiofreiburg.com. Jetzt wollen wir aber ein Märchen hören. Vom Wilhelm Busch. Ja, der Wilhelm Busch, das war ein ganz berühmter. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von Max und Moritz gehört. Die zwei Strauchen, die haben immer ein bisschen seich gemacht. Ja, ist der meistens auch nicht so gut rausgekommen. Und der Wilhelm Busch, der hat aber noch ganz viele andere Geschichten geschrieben. Und eine von denen will ich euch jetzt erzählen.
Das verwünschte Schloss. In alter Zeit war einmal ein Edelmann. Wenn ihr wisst, was das ist. Das war nicht ein Mann aus Edelsteinen, aber einer, der viel Edelsteine hatte. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall reich war er. Und er hatte einen Wald mit ganz viel Wild drinnen. Aber seine Jägersleute, die er angestellt hat, sie, wenn sie raus in den Wald gingen, jagen, nie zurückgekommen. Und so hat schlussendlich gar niemand mehr zum Edelmann arbeiten. Nach längerer Zeit ist endlich wieder mal ein junger, hübscher Bursch zugereist. Der hat sich beim Edelmann als guten Jäger vorgestellt und der Edelmann hat ihm aber erzählt, wie es um seinen Wald steht. Dass er allemal verzaubert ist oder etwas und noch nie irgendjemand wieder ist rausgekommen aus dem Wald. Der Bub hat aber unbedingt für einen Edelmann arbeiten und hat so lange gestürmt, bis er ihn doch in den Dienst genommen hat. Gerade am nächsten Tag hat der Jägersbub sein Ross gesattelt und ist zum Jagen in den Wald rausgeritten. Er war noch nicht lang geritten, so hat er auf eine Sticht vor sich 11 prächtige Hirschkühe und noch einen prächtigeren Hirschbock gesehen. Da hat sein Geweih aus purem, lötrigem Gold auf dem Kopf dreht. Da hat der Jäger ein heftiges Verlangen gepackt, dem wunderbaren Hirsch nachzufolgen, dass er ihn womöglich schiessen könnte. Darum hat er sein Ross zu schnellem Schritt angetrieben. Die 12 Hirsche aber, wo sie gemerkt haben, dass ihnen jemand folgen will, sind eilig in leichten Luftsprüngen davon gestübt. Der Jägerbub hat die Hirsche gleich einmal aus den Augen verloren, weil der Wald so wüst und dicht ist worden, dass man überhaupt nicht mehr erahnen konnte, was da eigentlich vor ihm ist. Und am Ende hat er sich verirrt. Gleich ist die Nacht eingebrochen und der junge Jäger ist auf einen Baum hochgeklettert und hat in der Ferne ein Licht gesehen schimmern. Als er jetzt Richtung dem Licht ist weitergeritten, ist er plötzlich zu einem Stall gekommen. Und dort drinnen hat eine Stallaterne gebrannt. Das hat das Licht müssen sein, das er auf dem Baum oben hat gesehen. Da hat er sein Ross zu den anderen im Stall angebunden. Der Rossstall hat zu einem Schloss gehört, das nicht weit weg in einer Lichtung ist gestanden. Und als der Jäger dort her ist gegangen, hat er alles wunderbar hergerichtet gefunden. Gerade wie wenn jemand eingeladen wäre. Aber es war mucksmüsli still gewesen und es hat sich kein einziges Lebewesen bewegt oder gezeigt. Jetzt hat es da ein Büchergestell gehabt. Mit vielen schönen Lesebüchern. Und der Jäger hat eins genommen, um sich ein bisschen Zeit zu vertreiben. Und mit einmal ist eine Stimme wach geworden, die hat gerufen: «Was willst du hier?» «Ey», hat der Jäger gesagt, «wenn es nach mir geht, dann will ich doch gerne ein Bäckchen, um mich zu waschen haben und er ein gutes zu Nacht.» Und was er auch hat verlangt, es ist ihm gebracht worden. Da hat er sich gewaschen und ist am Tisch gehockt, um zu Nacht zu essen. Als er fertig war mit Essen, hat er wieder das Buch genommen und hat angefangen zu lesen drin. Am 11 Uhr hat er wieder die Stimme vernommen, die hat gesagt, «Wenn es 12 Uhr wäre, so kämen 4 Männer und würden ihn im ganzen Schloss umeinander schleifen. Dabei dürfte er kein Laut von sich geben, sonst müsste er sterben.» Oh, richtig, Punkt 12 Schlag, sind die 4 Männer gekommen, haben ihn unsanft gepackt und haben ihn Stegen auf, Stegen ab durch das ganze Schloss geschleift. Der Jäger aber hat keinen Ton von sich gegeben. Und als die Uhr Punkt 1 hat geschlagen, haben ihn die 4 Männer wieder aufs Zimmer gebracht. Da hat die Stimme gesagt, Auf dem Tisch steht ein Salbi, reib dich damit ein und dann gang im Nebenzimmer im frisch angezogenen Bett schlafen. Das hat der Jäger auch gemacht und als er am nächsten Morgen erwacht war, sind alle Schmerzen verschwunden. Es ist auch schon ein grosszügiges Morgen auf dem Tisch gestanden. So ist der Bub auf, hat sich an den Tisch gesetzt und ausgiebig zmörgelt. Und dann ist er wieder zum Büchergestell gegangen, wo es viele, viele schöne Geschichtenbücher drin hatte und er hat sich nach Belieben bedienen. Der ganze Tag ist er mit Essen und Trinken versorgt worden und es wäre ihm richtig gut gegangen, hätte er nicht die ganze Zeit an die vier Männer von letzter Nacht müssen denken. Darum hat er für sich den Entschluss gefasst, wenn es dann dunkel wird, dann tue ich unbemerkt von diesem Schloss verschwinden. Aber oje meine, die Zugbrücke war oben und alle Anstrengungen haben nichts genützt. Die Brücke hat sich nicht runterlassen. Da hat er wohl oder übel wieder aufs Zimmer müssen, ob er wollte oder nicht. Was 11 war, hat die Stimme wieder laut und deutlich gesagt. Statt dass gestern um 12 Uhr wären 4 gekommen, wird heute 8 kommen und ihn im ganzen Schloss umschleifen. Aber er dürfte keinen einzigen Ton von sich geben, sonst müsste er sterben. Unrichtig. Punkt 12 sind 8 Männer vor einem Jäger gestanden, haben ihn bei den Beinen gepackt und haben ihn Kopf über alle Stegen vom ganzen Schloss geschleift. Zuerst auf und dann runter. Gerade so, dass ihm alle Rippli knackt und der Kopf voll Bühlen war. Aber er hat trotzdem keinen einzigen Laut von sich gegeben. Und wie der Schlag vor Uhr 1 hat geläutet, haben sie ihn wieder aufs Zimmer gebracht. Da hat die Stimme wieder gesagt, auf dem Tisch steht ein Salbi, reib dich damit ein und dann gang im Nebenzimmer im frisch angezogenen Bett schlafen. Das hat der Jäger auch gemacht und als er am nächsten Morgen erwacht, ist sein Kopf wieder heil gewesen und kein Rippli hat ihm mehr wehtan. Es ist schon ein gutes Morgen auf dem Tisch gestanden und der Jäger konnte essen so viel, dass er mögen. Dann hat er sich noch die schöneren Bücher ausgelesen, hat immer wieder zu essen und zu trinken bekommen und hat gar nicht gemerkt, wie schnell dass es Abend ist worden. Was hat eingedunkelt, sind ihm wieder die 8 Männer in Sinn gekommen und er hat sich anfangen fürchten. Und herzlich gern wäre er auf und davon, wenn er nur hätte können. Punkt 11, die hat die Stimme gesagt, wären gestern am 12 8 Männer gekommen, so würden heute 12 kommen. Er soll aber nur standhaft bleiben und ja, kein Wort sagen. Und richtig, Punkt 12 waren sie da, die 12 Männer. Sie haben ihm die Füße und die Hände mit Eisenketten verbunden und haben ihn durch das ganze Schloss geschleift. Und am Schluss sind sie mit ihm im Schlosshof raus, sind vor einem Brunnen und haben gerade so da, wie sie ihn den Brunnen runterlassen wollten. Und trotzdem ist er still geblieben und hat keinen Laut von sich gegeben. Soweit die Glocke 1 hat geschlagen, haben sie ihn wieder zurück ins Zimmer gebracht. Er war halb tot und alle Knochen haben ihm im Körper wehtan. Aber dieses Mal hat es keine Salbe gegeben. Und es hat ihm auch niemand ins Bett gemacht, sodass er auf allen Vieren in eine Ecke ist gekrochen und dort ist geblieben liegen. Die ganze Nacht hat er vor lauter Schmerzen kein Auge zugemacht und am nächsten Morgen hat ihm auch niemand zum Morgen gebracht. Aber es hat nicht lange gedauert, hat jemand an die Tür geklopft. Und der Jäger hat mit Mühe und Not ein leisliches Hinein rausgebracht. Da ist ein wunderschönes Mädchen reingekommen und das hat ihm die Heilsalbe überreicht und gesagt, im Nebenzimmer ist ein Schrank mit königlichen Kleidern. Leg sie an und wenn du das gemacht hast, dann komm nur oben in den grossen Saal. Damit hat sie sich umgedreht und ist rausgegangen. Der Jäger hat jetzt, nachdem er seine Schmerzen hat gestellt mit der Salbe, die Kleider angelegt und ist rauf in den Saal gegangen. Als er rein ist, hat er eine wunderschöne Prinzessin vorgefunden und neben ihr sind ihre 11 Mägde gehockt. Das waren die 12 Hirsche, die der Jäger hat verfolgt. Der mit den goldigen Hörnern war Prinzessin. Die hat sich beim Jäger jetzt bedankt für seine Standhaftigkeit und dass er trotz was ihm ist passiert, keinen Ton von sich hat gegeben. So hat er sie alle können befreien. Jetzt ist der Jäger König geworden und hat Hochzeit gefeiert mit der schönen Prinzessin. Sie haben getanzt und gegessen. Und wenn die Hochzeit nicht fertig ist, dann dauert sie bis zum heutigen Tag.
Geht's zu und her, niemmer weiss mehr, wie was oder wer. Im Königsmund steckt ein Knochen im Schlund, das ist gar keine schöne Kund. Tanzt meine Freunde, tanzt und lacht, tanzt meine Freunde, tanzt und lacht, tanzt meine Freunde, tanzt und lacht, bevor der Himmel auf euch niederkracht. Im Zauberwald blendet und raus kommst du nicht mehr so bald.
Vielleicht mögt ihr euch erinnern, am letzten Sonntag habt ihr vom Beatus am Sagenhaften gehört. Er, der Sagen erzählt. Und Sagen sind ja immer ein bisschen gruseliger als Märchen. Und wenn euch das gefallen hat, die Sage, die er das letzte Mal erzählt hat, warum wollen wir denn noch eine hören von ihm? Der Beat kennt Haufen Geschichten aus dem Kanton Obwalden. Ja, das ist dort, wo es den Obwaldner Birrenhund gibt. Das ist zwar kein richtiger Hund, das ist etwas zum Essen. Oder Giswiler Stockwurst, oder Obwaldner Alpkäse, oder Betziwasser. Ja, von Obwalden kommen Haufen feine Sachen. Und Obwalden ist der Kanton, wo man immer etwa wieder Teufel hat gesehen.
Der Hänsli Miller. Der Geist ist der gefürchtigste von ganz Obwalden. Er wird mal beschrieben als Monster mit tellergrossen Augen oder als Teufel, der vier speit. Aber so recht definieren kann es niemand. Der Hänsli Miller war nicht immer so. Nein, der Hänsli Miller war ein ganz normaler Sen. Hier oben in Eisten, im Sommer durch. Im Winter durch war er unten beim Bodenwalter als Melcher. Das hat er ein paar Jahre gemacht. Der Hänsli war nicht der Gescheitste. Ja, er war ganz einfach eingerichtet hier oben, genau so wie seine Alpstube. Aber er war ein Starker. Niemand hat die Zente um einen Stärkeren gefunden, in ganz Arne nicht. Und darum war man froh, hat er die Alpen wirtschaftet. Hier oben, ob es Arne. Im Herbst, Allig, ist er dann runter und hat berichtet, was er erlebt hat. Normalerweise haben die unten an der Alpler berichtet, was sie erlebt haben und was gegangen ist. Die Saison durch. im Dorf Sarne. Aber beim Hänsli war es immer umgekehrt. Er hätte müssen plagieren, was er alles gemacht hat. Weisst, 20 Schwirli von Buckeln und den Hoger ausspringen damit. Das ist ja schon viel. Aber nicht 100, wie er es alle erzählt. Man weiss es nicht mehr, welches Jahr es war. Als er da runtergekommen ist. Das Fee war schon lange unten. Als er fertig war, da oben zu Eisten, alles zusammengeräumt, die Tiere zugetan hat und gesplossen, ist er sofort die Hirsche gegangen. Nicht zuerst heim, sich waschen. Nein, er ist jedes Jahr einfach gerade die Hirsche. Das Jahr hat er recht plagiert. Er ist am Stammtisch gekocht, hat ein Bier bestellt und so laut in die Runde gerief, dass es wirklich jeder gehört hat. Hier habe ich einen Tiefelgillenkasten abgekriert. Ui. Glaubt haben sie es nie mehr. Aber gehört haben sie, oder auch wenigstens da, sie würden hören, was er da weiter erzählt. Das mit dem Tiefel sei dann so gegangen. Er sei am Ausmisten. Sie war etwa 6. Sie war noch hell draussen. Der Heiger nicht genau rausgesehen wegen dem gleissenden Licht. Aber plötzlich eine Stimme vernommen, die sage, bei mir kommt keiner vorbei. Als er da raufschaue, zur Tür, zum Gattentor, sah er einen dort stehen. Ein grosser, mächtiger. Bei mir kommt keiner vorbei. Er sei auf den zu. In einem Garacho. Heigne packt. Am Grind. Kurz durchgeschüttelt. Mit dem Fuss. Den Gillenkastenladen auf die Seite gekriegt. Und einfach so den abgekriert. Mit dem anderen Fuss den Gillenkastenladen wieder zu und versorgt war er. Den ganzen Sommer heigst nach Schwefel geschmeckt, wo er die Gillen uns da heig auf der Matte zeigst. Was sie das vernommen haben im Hirschen an diesem Herbst, die Leute von Sarnen, haben sie auf den Stockzenden gelacht, das Bier ausgetrunken und gefunden, ah, oh, wieder eine Geschichte vom Hänsli. Das ist nicht so bös, wie er tönt. Sie haben weiter getrunken an diesem Abend, all zusammen. Bis zu Tierenaufgabe vom Hirschen. Und der Franz, der Ecker Franz, in die Stirn kommt. Kreide, weiss war er. Also, ausser Atem. Er hat rasch müssen kirmen, bevor er hat können erzählen. Auf der Abrik stieg einer und sagte, bei mir kommt keiner vorbei. Ui, da ist es totenstill gsi im Hirschen. Nur grad. Das Geräusch vom Krug, vom Hänsli Miller Siem, hat man gehört, wie er ans Maul geht, einen zünftigen Schluck nimmt, ein Zischläut von seinem Maul, das Abwischen vom Bierbart und nachher ein Leutz kleffeln, wo der Krug wieder zurück auf den Tisch geht. Mit dem Teufel werde ich auch fertig, sagt er, wo er aufsteht, der mal hinterher litzt und zur Tiere geht. 2-3 Sekunden ist es gegangen, bis die anderen aufgestanden sind und zaghaft ihm hinten an sind. Das Bild, das sie nachher gesehen haben, das vergisst niemand mehr so schnell. Die Anbrücke auf der Sachsler-Seite, hinten, sind liegen gestanden. Ganz viel. Und auf der Sarner-Seite, dort wo der Hirsche steht, natürlich auch. Es war ja so ein kleiner Hügel und der war voll von den Leuten. Und auf der Brücke selber, zmitzt auf der Brücke, ist einer gestanden. Man hat nicht recht gesehen, wer. Aber vermutlich war es wirklich ein Fremder. Man hat ihn gehört rufen. Jetzt haben sie alle gehört. Bei mir kommt keiner vorbei. Plötzlich teilt die Menge sich auf der Sarner Seite. Die Leute gehen links und rechts und bilden den Gass. Und mit drinnen läuft mit den entschlossenen Schritten der Hänsli Miller immer schneller. Was gisch, was hesch auf die Brücke zu. Er macht keinen Halt am Anfang der Brücke. Nein, er geht weiter zielstrebend auf den Fremden zu. Er zögert nicht und packt ihn an der Lände, schlinkt ihn 2-3 Mal um. Der andere wehrt sich, dreht sich 1-2 Mal um die eigene Achse, kann sich so befreien aus den Fängen vom Hänsli. Und schlägt um die mitten in die Grindine mit der Faust. Ui, das hat man auf der Sarner Seite wie auf der Sachsler Seite gehört, kleffeln. Der Hänsli schüttelt einst den Grind. Er ist noch entschlossener als vorher und packt ihn jetzt am Haarschibu. Er schüttelt ihn sicher 10 Mal hin und her, was dem anderen sicher ganz sturm muss sein. Dann bunkert er mit dem Knie in den Bauch. Ui, das ist nicht gesund. Der andere krimmt vor Schmerzen. Diese Situation nützt der Hänsli aus, packt ihn an den Bein und rührt ihn übers Geländer. Das Zischen, das es dort gab, es war eben kein Platschen, sondern ein Zischen. Das vergesst jetzt nie mehr. Es sei noch lang, lang nach Schwefel gestunken, sogar zu alt nach unten, haben sie gesagt. Der Hänsli war der Erste, der wieder zurück ist, in Hirsche. Er hat ein Bier bestellt, mit einem Schluck Kappe getrunken und ein zweites bestellt. Nachher ist der Kari und der Toni gekommen, sind zu Hause gehockt, die besten Kollegen vom Hänsli. Lang ist es gegangen, bis sich beide wieder gefühlt hat. Am Anfang waren sie zaghaft gewesen. Ja, sie haben nicht recht gewusst, was sie von dieser Geschichte halten sollen. Hat der Hänsli sie jetzt befreit vom Nativel? Oder hat er einfach eine fremde Brücke abgekriegt? Wo dann alle ein bisschen genug Bier getrunken haben sie nicht gefeiert. Und der Hänsli war der Grösste. Ja! Bier haben zum Zuchen getragen, einfach konnte er gar nicht trinken, aber der Hänsli kann es. Irgendeinmal, sagt der Kari. Ui, Hänsli, ich glaube, wir müssen heim.
Du musst doch morgen aufmachen, oder? Komm, wir wollen dich heim begleiten. Der Hänsli sagt, verstanden hat es niemand. Aber der Kari und der Toni haben gefunden, ja, das heisst jetzt ja. Hinten genug. Einer links, der andere rechts. Sie sind Richtung Bodenhof gelaufen. Von dort über einen Platz bis zum Eingangstor. Und sehen plötzlich, wie einer im Eingang steht vom grossen Bauernhaus und sagt, bei mir kommt keiner vorbei. Ui, jetzt haben die zwei, der Kari und der Toni, fast in die Hose vor Angst. Also fast, nein, die Hand. Aber der Hänsli ist auf einen Klopf nicht mehr besoffen gsi. Das schnüchtern. Er hat seine Ärmel wieder hinten gelitzt, hat kein Wort gesagt, wo du der andere unter den Tieren nur mal sagt, bei mir kommt keiner vorbei, ist er losgespurtet. Also, es hat nur noch so gesprotzt. Hey, so schnell hat man, glaube ich, noch niemand gesehen, säckeln wie der Hänsli auf die Tiere. Hat der andere mitzerrt rein und wir haben einen Schrei gehört. Ein Sonnenschrei hat man noch nie gehört. Ist es von einem Mensch, von einem Tier oder von einem Monster gsi? Alles durcheinander ist es dem Kari und dem Toni vorgekommen. Sie wissen nicht, wie lange sie dort gestanden sind. Irgendeinisch hat sie die Angst gepackt und sie sind traurig und davon. Nächsten Tag kommt der Bode Walter, der Bauer, und meint, Kia sei besorgt vom Hänsli. Aber er gehört sie brielen. Er geht in den Stall und merkt, er sei noch nicht gemolchen. Im ganzen Hof hat er gesucht nach dem Hänsli. Gefunden hat er ihn nicht. Aber lang heig's nur nach Schwefel geschmeckt. Im Austagen du, haben sie dann einen Alperbruch verteist. Ja, der Hänsli ist nicht mehr vorgekommen. Die ganze Zeit nicht mehr. Man hat du einen gefunden. Der Peter. Er war nicht so stark wie der Hänsli. Dafür gescheiden. Ein Monat sei er oben geblieben, haben sie gesagt. Dann sei er ab zum Alpvogt. Und unter Tränen hat er ihm berichtet, dass er keinen Fuss mehr auf Eisten setze. Er hat der Hänsli Miller gesehen, mit den drei Tiefeln hinten dran. Das Säckli alle Abend und die Matte rum. Der Alpvogt hat ihm diese Geschichte geglaubt, weil er persönlich ist dabei gewesen auf der Anbrücke und hat das gesehen. Und er hat auch geschmeckt auf dem Bodenhof, der Schwefel. Es hat, glaube ich, niemand gegeben in Sarnen, der die Geschichte nicht geglaubt hat an Peter. Der Pater Pius, das ist der Einzige, der uns helfen Er hat die bösen Geister und Dämonen auch schon austrieben aus der Stall. Das soll raufgehen. Peter hat ihn begleitet. Bis zur Engländertonne sei es gekommen. Der Heik, der Peter und Pater Pius die Hand gegeben, viel Glück gewünscht und gesagt, weiter komme ich nicht mehr. Und ist wieder oben. Alleine hat er ihn gelassen. Ja nu, er hat sein Bintali gepackt und ist ruhig für Richtung Eisten. Zmitzt auf der Matte in Eisten hat er sein Gäfli aufgetan, vier Tischbeine draus genommen und die verkehrt sein Gäfli hineingeschraubt. So hat er ein Tischli gehabt. Das Tuch hat er draus genommen aus dem Gäfli. Über das Tischli da und schon hat er einen Altar gehabt. Kreuz drauf und noch Becher mit Weinwasser. Jetzt soll ich kommen. Wenn der Hänsli kommt, den tue ich befreien. Und die drei Teufel tue ich für alle Ewigkeit verbannen. Dann ist das Werk da. Er hat gewartet. Und gewartet. Er hat wartet. Als er da verwacht, war er schon bei zu feister. Und dann plötzlich hat sich etwas bewegt, dann an der Waldlichtung. Eins, zwei, drei, vier. Die vier Kerlen, die plötzlich aus dem Wald rausgesprungen sind und gerade auf den Pius los sind. Aber nein, es ist so schnell gegangen. Er hat nur noch ein Kreuz an der Hand sagen, stopp! Und vor der Nase hat der Tross angehalten. Der Tross von diesen vier grusigen Gestalten. Alle haben gleich ausgesehen. Schwarz sind sie, verstrubelte Haar und Bart genau gleich lang. Man hat nicht gewusst, was was ist. Und die Augen sind vier gewesen, anstatt Augäpfel. Und die haben geleuchtet und den Pater Pius angestarrt. Was war er dabei? Der Pater Pius fasst sich, hebt jetzt mit beiden Händen das Kreuz und sagt, wer von euch ist der Hänsli Miller? Da sagt der Erste, ich bin. Der Zweite sagt, der liegt, ich bin. Der Dritte, ich bedenke den Hänsli Miller und die anderen drei sind die drei Teufel hinten an. Der Vierte lacht und sagt, musst ihm nie glauben, Pius, ich bin der Hänsli Miller. Und alle anderen sind die drei Teufel. Wer ist der Hänsli Miller? Fragt er nochmal. Und jetzt redet's zwischendurch. Ich bin ein Ei. Nein, die anderen haben aufgehört, durcheinander schwätzen. Aber jetzt sind sie, was gibst, was hast du wieder ab. Der Pius sieht, wie sie um die Matte herumsäckelt. So schnell, dass wirklich niemand zuvorderst ist und niemand hinten an. So schnell, dass jeder mal zuvorderst ist und jeder hinten an. Und so ist jeder mal der Hänsli und jeder einer von diesen drei Tiefeln hinten an. Also, hat man bis heute noch nicht können, der Hänsli befreien und die drei Tiefeln verbannen. Und drum spring ich jetzt noch, immer wenn das Wetter umschlägt, am Hänsli hinten an und man weiss nicht, welcher als welcher ist. Diese Geschichte, die habe ich nicht selber erlebt. Aber, und das ist wahr, mit eigenen Ohren gehört. Und ihr jetzt euch, könnt sie weiter erzählen, so wird sie dann vielleicht noch wahr.
Weg ins Schloss. Die Rüstung ist ganz rostig und das Wetter ziemlich frostig. Ein Ritter auf seinem Ross ist auf dem Weg ins Schloss. Die Rüstung ist ganz rostig und das Wetter ziemlich frostig. Das Wetter ziemlich frostig und das Ross macht der Ritter brrrr. Das Schloss hat er nicht mehr gefunden. Kroch, ein Drache, den er sitzt. Blöd ist die Schwert nicht gespitzt. Im Felsen ist ein Loch. Der Ritter in ein Kroch. Ein Drache, den er sitzt. Blöd ist die Schwert nicht gespitzt. Blöd ist die Schwert nicht gespitzt. Der Drache macht der Ritter. Und jetzt ist nicht mehr frostig. Heisses Öl stürzt über die Mauer. Die Burg erstürmt der Ritter wie ein Alpengewitter. Doch die Wache ist auf der Lur. Heisses Öl stürzt über die Mauer. Heisses Öl stürzt über die Mauer. Und die Wache schreit der Ritter und die Rüstung ist nicht mehr rostig. Ist auf dem Weg ins Schloss. Ein Drache jagt ihm nach. Griff eine Drachensprache. Sie ist weder rostig noch rostig. Und Schloss hat er nicht gefunden.
Ja, da ist etwas los auf Radio Chico. Ihr hört hier Märchen, Sagen und Musik aus der ganzen Schweiz. Jetzt möchte ich euch einen Freund vorstellen von mir, der aus der Ostschweiz kommt, aus dem Kanton Thurgau. Dort reden sie auch wieder etwas anders. Und dort, in diesem Kanton, haben sie gute Äpfel.
Miteinander. Mein Name ist Oskar. Oskar Süss. Ja, manchmal auch sauer. Und ich bin Geschichtenerzähler. Es gibt ja viele Geschichten. Tausende von Geschichten, die schon geschrieben worden sind, sogar verfilmt worden sind. Aber es gibt auch noch viele Geschichten, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Ja, die noch nicht einmal ausgedacht worden sind, weil die wartet auf euch. Ja, ihr selber. Ihr selber sind ja ein Teil von einer Geschichte. Und zwar von eurer Lebensgeschichte. Und bei diesen Geschichten, da kommen deine Grossmami, dein Grosspapi, dein Onkel, deine Mami. Ja, und noch viel mehr Leute vor. Und all die, hey, die haben auch eine Geschichte. Eine sogenannte Lebensgeschichte. Habt ihr schon mal eure Grossmami gefragt, was sie so schon erlebt hat in ihrem ganzen Leben? Oder der Grosspapi? Fragt denn doch. Aber jetzt wollen wir nicht mehr lange warten, sondern jetzt will ich euch ein paar Geschichten erzählen, die mir in Sinn gekommen sind. Die allererste Äpfelkönigin. Im Kanton Thurgau, da wird jedes Jahr eine junge Frau zur Äpfelkönigin gewählt. Es war einmal in einem Königreich. Ja, das Königreich ist dort gestanden, wo jetzt heute etwa der Kanton Thurgau ist. In dem Königreich war man ganz stolz darauf, dass man die besten und die schönsten Äpfel Zentrum hatte. Niemand hat so schöne Äpfel wie die in dem Königreich. Ja, und so war es so, dass die Äpfelbauern, die also Äpfelbäume angepflanzt haben und jedes Jahr Äpfel pflückt haben, dass die ein recht hohes Ansehen hatten. Das höchste Ansehen hat ein einziger von diesen Bauern. Alle haben zum Ofen geschaut und haben gesagt, wow, du hast aber schöne Äpfel. Haben ihm auf die Schulter geklopft und ihm zu den Äpfeln gratuliert, die er hat. Ja, sogar der König ist jedes Jahr einmal vorbeigekommen und hat die Äpfel von dem Bauer angeschaut, bestaunt und natürlich auch davon gegessen. Und alle haben natürlich auch wissen, was für ein Geheimnis hinter dem Erfolg steckt, wo so schöne Äpfel Jahr für Jahr hatte. Das Geheimnis war nicht wirklich ein Geheimnis, sondern das war das Töchterli vom Bauer. Marianne hat sie geheissen. Der Bauer erzählt, ja, das ist eben ein besonderes Mädchen. Die geht jeden Tag zu meinen Äpfelbäumen, sagt ihnen Grüezi, schwätzt mit ihnen, umarmt sie manchmal und zur Abend, bevor sie ins Bett geht, geht sie jedes Mal bei den Äpfelbäumen vorbei, geht gute Nacht sagen. Sie erzählt ihnen manchmal sogar gute Nacht-Geschichtli. Aus dem Mädchen ist natürlich mit der Zeit eine hübsche, junge Frau geworden. Auch dann noch, wo sie schon gross war, ist sie jeden Tag zu den Äpfelbäumen, hat sie begrüßt, manchmal umarmt. Irgendwie hat man das diesen Bäumen auch angemerkt. Das Freude haben an dem Mädchen, weil die Äpfel, die sind von Jahr zu Jahr schöner und schöner geworden. In der Zwischenzeit sind natürlich auch der König und der Prinz älter geworden. Und wo es dann Zeit war, dass der Prinz die Krone vom Vater übernimmt, da hat dann der junge König die meisten Traditionen von seinem Vater weitergeführt. Und so ist er auch zu dem besonderen Äpfelbauer, hat die Äpfel bestaunt und hat es probiert. Als er dann so durch den Äpfelgarten läuft und die Äpfel bestaunt, da ist ihm natürlich die schöne junge Frau schon aufgefallen. Und er hat schnell gemerkt, das ist die Tochter vom Bauer, dass wegen ihr die schönen Äpfel gäbe. Ja, und bei ihm hat das Herzchen dann auch mächtig angefangen zu pöppeln, wo sich die zwei einmal gegenübergestanden sind und einander tief in die Augen geschaut haben. Die haben sich verliebt, die zwei. Der junge König ist zurück in sein Schloss und hat alle Minister kommen lassen und hat gesagt zu den Ministern: So, ihr Herren Minister, ihr wollt ja schon lange, dass ich heirate. Ich habe jemanden gefunden. Ich will die Tochter heiraten vom Äpfelbauer, dem mit den schönsten Äpfeln. Oh, da sind die Minister aber schön verschrocken. Was? Eine Tochter von einem Äpfelbauer will unseren König heiraten? Das geht nicht. Ein König muss eine Königin heiraten. So steht es im Gesetz. Sie haben dann das am jungen König noch weiter erklärt. Ja, und der junge König hat nichts anderes können, als das zu akzeptieren. Marianne hat dann schlussendlich auch von dem Beschluss erfahren und ist ganz traurig geworden. Der junge König ebenso. Ja, und so ist dann die Äpfelernte vorbeigegangen. Und der Winter ist ins Land eingekehrt. Aber damals ein trauriger Winter. Marianne hat viel brüllt. Und der junge König ist missmutig im Thronsaal gesessen und hat einfach die Psyche und Reden und all das Zeug über sich ergehen lassen. Das gehört eben zu den Pflichten von so einem König. Marianne, die ist trotz allem Kummer jeden Tag zu ihren Freunden den Bäumen gegangen. Aber die Bäume haben gespürt, das Mädchen ist traurig. Sie hat ihnen dann auch vom Prinz erzählt. Ja, in allen Farben hat sie den Prinz geschildert und was für einen schönen, als er sich und einen Liebe. Und wie unglücklich, dass sie jetzt gerade sei, dass sie zwei nicht zusammenkommen können. Der Winter ist vorbeigegangen und der Frühling ist gekommen. Das Herz von der Marianne ist nicht wirklich gerade leicht geworden, auch wo sie gesehen hat, wie schön dass die Äpfelbäume wieder blühen. Etwas Gespässiges ist denn doch noch passiert an dem Frühling. Es hat nämlich unter all diesen Äpfelbäumen mit diesen schönen Blüten ein Äpfelbaum gehabt, der älteste von allen, der hat es mitten in diesen weissen Blüten eine goldige Blüte gehabt. Und die hat glitzert und glänzt im Sonnenlicht, dass das wirklich aufgefallen ist, dass die goldig ist. Von nah und fern sind die Leute zusammengeströmt und haben gesagt, was ist das? Eine goldige Blüte. Und überall her hat man das erzählt, bis ins Schloss rauf, hat man gehört, dass eine goldige Blüte an dem ältesten Äpfelbaum hat. Der junge König hat davon gehört und hat sich's nicht nehmen lassen, das selber anzuschauen. Dabei hat er natürlich Marianne wieder gesehen und Marianne ihn. Und wo denn die Blüte langsam zu einem kleinen Äpfelchen gewachsen ist, ja, ist er nicht einfach grün wie die anderen. Nein, goldig. Und im Sommer sind die Äpfel gewachsen und haben ein bisschen Farbe bekommen, die erste. Ja, und unser goldiger Äpfel, der ist auch gewachsen, hat glänzt. Und dann, wie es so ist, wird es im Jahr Herbst und es ist Zeit zum Äpfel ablesen. Die Äpfel sind wunderschön an diesen Bäumen gehangen. Rote Backen haben sie gehabt, so schön und gross. Und man hat gesehen, wow, das wird ein besonderes Jahr. Und sowieso, was passiert echt mit dem goldigen Äpfel? Von überall her sind die Leute geströmt, wo es geheissen hat, morgen geht Marianne in den Äpfelgarten und dann anfangen die Äpfel abnehmen. Natürlich mussten noch viele Länder mithelfen. Alle, die zugeschaut haben, haben sich gewundert, was echt mit dem goldigen Öpfel auf sich hat. Jetzt ist auch der junge König wiedergekommen. Ja, und alle Minister sind aus purem Gewunder gerade auch mitgekommen. Wo dem Marianne am Öpfel ablesen ist und von dort einen nimmt und von da einen nimmt, ist sie gleich einmal so weit, dass sie den goldigen Öpfel auch ablesen kann. Sie kommt in die Nähe, er ist ein bisschen so weiter oben, so dass sie sich ein bisschen strecken muss. Auf das Mal fällt der Öpfel oben ab. Und alle sind verschrocken und denken, nein, jetzt fällt der Öpfel, der Marianne, der Goldig, voll auf den Kopf. Aber als er so oben runtergefallen ist, hat er sich verwandelt in eine Krone. Und die Krone sinkt Marianne auf den Kopf. Und alle Leute fangen an jubeln und an klatschen und rufen, Marianne, Marianne ist von den Öpfelbäumen zur Königin gewählt worden. Marianne, Marianne ist unsere Öpfelkönigin, Öpfelkönigin. Und die Leute haben eine Freude und umgetanzt und haben gerufen, Öpfelkönigin. Ja, da konnte der Minister natürlich nichts mehr sagen, wo dann der Prinz gesagt hat, so, und jetzt heirate ich Marianne. Sie ist nämlich eine Königin. Ja, und wenn die beiden noch nicht gestorben sind, ja, dann essen die sicher heute noch Äpfel, Äpfelschnitz, Äpfelmus, Äpfelküchli und trinket süße Most. Prost miteinander!
Am Bäcker seine Tochter, sie heisst Angeline. So wenig sie liebe, warm wie der Sonnenschein. Angeline, so heisst sie, hat sie noch mal bekommen. 20 Jahre ist es hinterher und ich bin immer noch nicht froh. Angeline, so heisst sie, heute ist sie eine alte Frau. Hat er alles gegeben, hab ich nicht mehr, sie will mich immer noch nicht nehmen. Angeline, so heisst sie, ist es nicht so. 20 Jahre ist es hinterher und ich bin immer noch nicht froh.
Ihr Vater ist der Bäcker, er heisst Onkel Sam. Ich kann sie nicht vergessen, in welches Land ich auch immer komme. Sie sagt, sie sei nicht geschickt und sie hat schnell mal genug. Doch jeden Tag die 80 geht sie und ein Kaffee gibt's dazu.
Angeline ein Kleid gekauft, sie ist nicht schwarz und nicht braun. Sie ist die Farbe vom dunklen Himmel, der Regen steht bevor. Hans Pfand, wo 16 Rösser, das Vorderste ist blind. Hat träumt, dass ich muss sterben, jetzt Angeline kommt geschwind. Angeline, so heisst sie, heute ist sie eine alte Frau. Hat er alles gegeben, hab ich nicht, sie will mich immer noch nicht nehmen. Angeline, so heisst sie, ist es nicht so. 20 Jahre ist es hinterher, ich bin immer noch nicht froh. Hey.
Isabella, das ist schon die nächste Geschichte, die ich erzähle. Die Isabella, das war so eine wunderhübsche Prinzessin, dass sich nicht nur ein Prinz in sie verliebt hat. Nein, drei Prinzen sind auf einmal gekommen, am gleichen Tag und haben gesagt, Isabella, wir haben uns in dich verliebt, wir wollen dich heiraten. Die Isabella hat die drei angeschaut, und er gesagt, das geht nicht. Ihr könnt doch nicht alle drei mich heiraten. Ich habe nur einen heiraten. Sie hat dann weiter gesagt, gut, dann muss ich halt herausfinden, wen lasse ich von euch heiraten. Wisst ihr was? Stellt euch da mal in einer Reihe auf. Und dann kann der Erste anfangen und erzählen, wer er ist, warum er sich verliebt hat in mich und warum er mich überhaupt heiraten will. Also, die drei haben sich aufgestellt. Der Erste, das war der Heribert. Der Heribert, der Schöne von den Schönen von Schönenberg. Er ist führe vor dem Thron, wo die Prinzessin gesessen ist, hat sich schön verneigt und hat gesagt, liebe Prinzessin Isabella, ich bin der Heribert. Heribert, der Schöne von den Schönen von Schönenberg. Ja, und da muss man natürlich wissen, also der Heribert war tatsächlich ein Schöner. Hey, der hatte ein lockiges Haar gehabt. Sehr wahrscheinlich war er gerade heute Morgen noch beim Coiffeur. Und super schöne Kleider hatte er gehabt. Die neuesten Prinzenschuhe, die schönsten Prinzenhosen und natürlich eine schöne Prinzenjacke nach der allerneuesten Prinzenmode. Drauf ist gestanden, I am the Prince. Ich bin der Prinz, hat das geheissen. Und dann hat er sich verneigt vor der Prinzessin. Dann sagt er weiter, also, liebe Isabella, ich habe mich verliebt in dich, wo ich gesehen habe, was für ein schönes Kleid das du anhast. Und ich möchte dich heiraten, weil du sicher im Zimmer oben einen Kleiderschrank hast mit 3.333 von den schönsten Prinzessinnenkleidern. Ja, und wenn wir zwei heiraten würden, ha, dann wären wir schönste Pärchen auf der ganzen Welt. Prinzessin Isabella ist dann aufgestanden von ihrem Thron, ist um den Heribert herumgelaufen dreimal, hätten von links, von rechts, ja, sie hätten sicher von oben und von unten auch noch angeschaut, wenn es gegangen wäre, und sagt zum Heribert, ja, dich heirate ich. Vielleicht. Ja, und dann hätte der Zweite sich dürfen vorstellen. Der Zweite, das war der Ottokar. Ottokar, der Starke von den Starken von Starkenbach. Ja, der Ottokar, der ist wirklich auch stark angelegt, hat stark ausgesehen, war hogengross gewesen, hat eine eisige Rüstung angehabt und ein Schwert und ein Schild in der Hand. Und als er vorgekommen ist, hat es natürlich ein bisschen knackst. Die Rüstung könnte da vielleicht mal ein bisschen Öl vertragen. Er hat sich verneigt und hat gesagt, ich bin der Ottokar. Ottokar, der Starke von den Starken von Starkenbach. Und ich, Isabella, ich habe mich in dich verliebt, wo ich dein grosse Schloss gesehen habe. Und heiraten will ich dich, weil du sicher 4'000 Soldaten hast. Wenn wir zwei würden heiraten, wären wir stärkste Pärchen von der ganzen Welt. Auch da ist Isabella von ihrem Thron aufgestanden, ist dreimal um den Ottokar herumgelaufen, hat ihn angeschaut von links und rechts, dann hat sie gesagt, ja, dich heirate ich. Vielleicht. Ja, und jetzt ist der dritte Prinz vorgekommen. Der dritte Prinz, der scheint mir, der hat ganz normal ausgesehen. Ja, man kann es auch so sagen. Er war normal angelegt, hatte saubere Schuhe angehabt, rechte Hose, ein schönes T-Shirt. Einfach rundum gut ausgesehen. Und er hat sich dann so vorgestellt. Liebe Isabella, mein Name ist Max. Einfach Prinz Max. Ja, und ich habe mich in dich verliebt, ja, als ich dir in die Augen geschaut habe. Und heiraten will ich dich, ja, weil du so schön lächeln kannst. Wenn du lächelst, ja, da geht ja grad die Sonne auf. Wenn wir zwei würden heiraten, werden wir vielleicht, ich kann es aber nicht versprechen, werden wir vielleicht das glücklichste Paar von der ganzen Welt. Ja, Auch da ist Isabella von ihrem Thron aufgestanden, ist dreimal um den Max herumgelaufen und hat gesagt, «Oh, nein, jetzt passiert mir das schon wieder. Immer an dieser Stelle vergesse ich, was die Prinzessin schlussendlich gesagt hat.» Ist ja gleich. Wer will schon wissen, wie die Geschichte ausgeht? Also ihr? Ja, das ist ja klar. Aber da müsst ihr mal helfen. Also, so einfach finde ich das nicht aus. Hey, sind ihr vielleicht so Spezialisten in Sachen Prinzen? Welche? Aha, der Heribert, der mit den schönen Kleidern. Was sagst du? Der Ottokar, der schon stark ist. Aha, du sagst der Max. Also, bei mir klingelt es noch nicht. Ich bin auch ein Dummdödel. Wir müssen doch die richtigen Expertinnen fragen in Sachen Prinzen. Das sind ja die Mädchen. Die muss man fragen, wie einem so ein Prinz muss sein, dass er einer Prinzessin gefällt. Also, was sagen dir Mädchen? Aha. Ja, ist ja klar. Ja, der Prinz Max, sagen dir. Ja, gellet. Ihr wisst das nämlich. Man muss doch jemandem in die Augen schauen zuerst, bevor man sich überhaupt verlieben kann. Weil, wenn man jemandem in die Augen schaut, dann sieht man direkt die Seele, heisst es. Man kann nicht bloß an die schönen Kleider hinschauen. Schöne Kleider haben noch viele Leute. Und stellt euch vor, Isabella hätte einen Riss in ihrem Kleid. Dann hätte Heribert vielleicht nicht einmal etwas wissen wollen. Oder wenn jetzt die in einem Stall gewohnt hätte, anstatt in einem Schloss. Ja, also, ich glaube nicht, dass der Ottokar sich dem verliebt hätte und sie hätte heiraten wollen. Aber am Max ist das, glaube ich, irgendwie alles gleich. Er hat gesehen, was für ein tolles Mädchen doch die Isabella ist. Wie es mit diesen zwei weitergeht, das erzählt dann die nächste Geschichte.
Er sockert auf dem Mast, er bricht unter seiner Last. Im Boden gibt's ein grosses Loch, glaub mir's doch, glaub mir's doch. Im Riss tut der Rücken weh, im Wald steht ein goldiges Reh. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Riss hat Hunger gehabt. Er will das goldige Reh einfahren. Doch das Reh fliegt leider fort, und am Riss sein Magen knurrt. Ja, wenn ein goldiges Reh kann fliegen, ist es halt so. Das macht der Prinz aber auch nicht froh. Und der König sagt, der Riss, der muss jetzt weg. Ja, seit mehr als 600 Jahren lebt der Riese in dem Wald für wahr. Und er wird doch schnell mal klar, wem er gehört. Ja, seit mehr als 600 Jahren lebt der Riese in dem Wald für wahr. Und er wird doch schnell mal klar, wem er gehört. Des Königs Jägerleut wollen den Riesen fangen heut. Sie Jagdhorn blast in die Luft, das ist eine Warnung für den Schuft. Und die Armbrüster sind gespannt, wo ist er denn verdammt? Der Wald ist riesengross, wo steckt er denn nochmal bloß? Der Ries hockt auf dem Mast, er bricht unter seiner Last. Die Jäger sind leider drunter gsi, und das Lied
ist jetzt vorbei.
Ja, ihr seid mit drin in der Sendung. Es ist Märli-Zeit. An jedem Adventssonntag von 2 bis 4. Moderiert von mir, von Märlin, einem Geschichtenerzähler. Heute hört ihr Geschichten vom Oskar, Geschichtenerzähler. Er kommt aus dem Kanton Thurgau und erzählt seine eigenen Märli.
Der Räuber Tetsch Point Bum. Die Geschichte, das ist jetzt die Fortsetzung von der Geschichte von Max und Isabella. Es sind jetzt schon 3 Monate her, seit sie sich kennengelernt haben. Und beide waren so verliebt, dass sie beschlossen haben, dass sie heiraten wollen. Ja, zu dem Zweck sind sie zum König gegangen. Der König, das ist ja der Papa von Isabella und die Königin ist Mutter. Sie sind also zum König und zu der Königin und haben gesagt, «Mami, Papi, wir wollen heiraten!» Also, der König, der hat gerade etwas Wichtiges sagen. Da springt die Mami vom Thron auf und geht auf Isabella zu, umarmt sie und sagt, «Wow, das ist denn lässig! Wow, der Max, das ist so ein toller Kerl! Ja, ich habe ihn von Anfang an gerade in mein Herz eingeschlossen!» Ja, und wenn's Mami mal sagt, das ist gut, was wird denn da der Papi noch sagen, ausser, Momol, das ist schon gut, da kommt schon recht. Also hat man dann miteinander einen sogenannten Hochzeitstag ausgemacht, wo geheiratet soll werden. Also man hat gesagt, das passiert am Samstagmorgen, am 10. Uhr in 4 Wochen. Ja, dann ist es losgegangen. Einladungen verschicken, den Ballsaal bereit machen, Kiele schmücken und auf das Mal war Freitagabend. Ja, und am anderen Tag sollte geheiratet werden. Da hat die Königin zu der Isabella und zum Max gesagt, «So, ihr zwei, ihr könnt jetzt ein bisschen früh schlafen. Morgen ist dann die grosse Hochzeit, da gibt es ein riesen Fest und da kommt doch spät ins Bett.» So sind ihr dann ausgeschlafen und ja, sind nicht etwa noch selten den ganzen Tag. Also sind sie ins Bett. Man hat dann aber abgemacht, dass am Morgen am 7. sich alle zusammen in der Schlossküche unten treffen und dass miteinander zum Morgen gegessen wird. Dann tut man sich dann richtig anlegen und dann geht sie killen. Zum Heiraten. Also sind alle geschlafen. Und am Morgen am 7. sind alle in der Schlossküche unten gesessen. Das heisst, alle ausser die Isabella. Frau Königin war ganz ungeduldig und hat gesagt zu einer Dienerin, «Geh mal ins Zimmer der Prinzessin rauf, tust anklopfen und sagst, sie soll zum Morgen kommen.» Die Dienstmagd, die ist sofort ins Zimmer. Ihr wisst, das ist ja das Zimmer mit der rosaroten Tür, wo eine Prinzessin wohnt. Ist sie her, hat geklopft und hat gesagt, «Isabella, Isabella, aufstehen, es ist 7 Uhr. Und sowieso, sie heiratet heute.» Nicht. Gar nicht. Die Dienerin hat nochmal geklopft und hat gesagt, «Isabella, Isabella, aufstehen, es ist 7 Uhr, zum Morgenessen und sowieso, sie heiratet heute.» Wieder nicht. Gar nicht. Die Dienerin ist in die Küche, hat das der Königin erzählt. Königin ist ganz aufgeregt aufgestanden und hat gesagt, «Das Mädchen muss denn das immer verschlafen, es ist immer ein wichtiger Tag und ist vor die Türen an, vor die rosa-rote Türen.» Und hat geklopft und, weil niemand aufgemacht hat, ist sie einfach ins Zimmer rein. Ja, sie darf das, sie ist Mami. Ist sie rein und macht einen riesigen Schrei. Ja, und hat nicht mehr aufgehört, bevor nicht alles zusammengelaufen ist und gefragt hat, «Was ist denn los? Was ist los?» «Ja, hey, da ist mir nirgendetwas passiert. Na, was denn, wo denn, wie denn?» hat es überall getönt. Und wo die Leute ins Zimmer hineingeschaut haben, da haben sie es gesehen. Das Zimmer, da hat vielleicht schlimm ausgesehen. Das Bett war ganz zerwühlt. Der Kronleuchter ist schräg an der Decke gehangen. Der Spiegel kaputt am Boden. Und das Nachttischli ganz flach. Und das Fenster speerangelweit offen. Vom Fenster hat es dreckige Fußspuren ums Bett herum und wieder zum Fenster gehabt. Da hat der König gesagt, aha, der Räuber Tetsch, boing, bumm, hat meine Tochter gestohlen. Der Max hat sofort gesagt, hä, wer? Der Tetsch, boing, bumm, ja, wer ist denn da? Der König hat gesagt, also, der Tetsch, boing, bumm, der heisst eigentlich mit normalem Namen Herr Meier oder Müller oder so. Aber weil er kurzsichtig ist und sich partout weigert, eine Brille anzulegen und er hinten in dem Schlosswald wohnt, wo es ja lauter Bäume hat, er jedes Mal in so einen Baum hineinläuft und dann macht es Tetsch, beim Nächsten macht es Poing und beim Dritten macht es Bumm, darum heisst er Tetsch, Poing, Bumm. Und das wäre noch nicht einmal das Schlimmste. Jedes Mal, wenn er so in einen Baum hineinläuft und es macht Tetsch, Boing, Bumm, ja, den flucht er. Dem flucht er so fest, dass alle Leute Angst haben. Er sagt nämlich den Gottfried Stüdeli, jetzt steht da schon wieder so ein Baum. So ein blöder, dummer Baum. Der war gestern noch nicht da gewesen. Also wenn der nicht gerade weggeht, ich sage euch, den verjagt es mich gerade. Boah, und das macht den Leuten so Angst. Wenn er sagt, jetzt verjagt es mich denn, du. Nein, ehrlich. Und darum getraut sich auch niemand eigentlich in der Schlosswald. Der Max sagt aber wir müssen doch gehen, wir müssen doch die Isabella befreien. Dann sagt der König, ja, das wird schwierig, da wirst du niemand finden. Dann sagt der Max, na gut, dann gehe ich allein. Ich nehme mein Schwert mit und sause gerade in den Wald. Und tatsächlich, der Max schnappt sein Schwert, saust in den Wald und wo er im Wald innen ist, oh, kommt es in meinen Sinn. Ich habe ja gar nicht gefragt, wo der Tetsch Boing Bum wohnt. Ja, der Max hat gedacht, wenn ich jetzt einfach ganz, ganz still bin, dann höre ich vielleicht, wie der in einen Baum reinrennt und dann macht sehr wahrscheinlich Tetsch. Ja, und tatsächlich, als er eine Weile gehört hat, da hört das Tetsch Boing Bum. Und weit weg hat es getönt, Gottfried! Tüdeli, gang auf die Seite, wenn ich komm, du dumme Baum, jetzt verjagt's mich denn. Boah, jetzt hat der Max nur dem Klang von dieser Stimme müssen an. Und immer wieder hat's mal gemacht, Tetsch, Boing, Bum und Gottfried, Tüdeli, was ist da für eine Sauernig in dem Wald? Jetzt vertätscht's mich denn. Natürlich ist er immer näher gekommen und lauter. Ja, und auf einmal sieht er jemand durch den Wald durchhuschen mit einem Sack. Und der Sack, der hat sich ganz wild bewegt. Ja, genau, das stimmt. Das ist jetzt der Tetschbongbum mit der Isabella. Da habt ihr ganz recht. Aber gerade, wo der Max den Tetschbongbum mit der Isabella auf dem Rücken eingeholt hat, da ist der Tetschbongbum in einer Höhle verschwunden. Der Max hat sofort sein Schwert gezogen, ist auf die Höhle zugestürmt. Kurz bevor er in die Höhle eingetaucht wäre, da hat er gedacht, wenn ich jetzt mit meinem gezogenen Schwert in die Höhle hineinstürme und es dunkel ist und ich rumfuchtle mit dem Schwert, nein, das geht nicht. Ich könnte ja die Isabella verletzen dabei. Also muss mir etwas Besseres einfallen. Er hat sich in der Nähe der Höhle hinter einem Busch versteckt und hat angefangen zu studieren. Er war gerade noch so am Studieren. Ja, da kommt der Tetschboing-Pum zu der Höhle aus. Er flucht. Also Gottfried Stüdeli mal, ist das eine blöde Prinzessin. Jetzt sagt doch die zu mir, dass sie noch kein Zmorgen hat. Da habe ich gesagt, mein Kühlschrank ist leer. Darauf aber sagt sie,
dann musst du mich halt nicht stellen, bevor ich Zmorgen kann haben. Dann musst du halt jetzt gut posten.
Was? Gut posten? Ich bin doch kein Pöstler, ich bin Räuber. Da sagt die Prinzessin zu mir.
Ich esse denn aber nichts Gestohlenes.
Oh, jetzt muss ich posten in den Dorfladen runter und zuerst mal auch noch zahlen. Ja, hoffentlich sieht mich niemand.
Und der Tetsch Boing Bum ist davon gelaufen. Es hat natürlich die ganze Zeit immer gemacht. Tetsch Boing Bum, Tetsch Boing Bum, Gottfried Stüdeli mal.
Könnt auf die Zeit, da habe ich gesagt, jetzt verjagt es mich denn.
Während dieser Zeit, wo der Tätschpoint Pum ins Dorf abläuft, packt natürlich unser Max die Gelegenheit, stürmt in die Höhle rein und tatsächlich dort auf einem Stuhl am Feuer zu sitzt Isabella und ist gefesselt. Natürlich hat er jetzt das Schwert gut brauchen, hat das Seil durchgeschnitten. Dann sind sie miteinander zu der Höhle ausgesprungen. Wo sie schon draussen sind, da sagt der Max auf einmal: «Halt! Ich habe noch etwas vergessen!» Er springt wieder in die Höhle zurück und kommt mit einem Stückchen kalten Kohlen in der Hand wieder raus. Da sagt Isabella: «Was willst denn du da mit dieser Kohle? Weisst, ich schreibe jetzt am Herr Tätschpoint Pum einen bösen Brief. Weil es hat hier an der Wand, siehst du, bei der Felswand, hat es ein schönes, gerades Stückchen und dort schreibe ich mit dieser Kohle jetzt etwas her.» Und er hat angefangen zu schreiben: «Sehr geehrter Herr Tätschpoint Pum, excuse, Herr Meier oder Müller, wenn Sie noch einmal meine Isabella stehlen wollen, dann komme ich zurück und haue Ihnen links und rechts eins um Ihre Rosenwatschelohren. Mit freundlichen Grüßen, Prinz Max, einfach Prinz Max.» Wo er da geschrieben hat, hat er Isabella bei der Hand genommen und die zwei sind richtig Schloss gesprungen. Ja, dort hat es ein grosses Hallo gegeben. Sie haben dann noch müssen duschen und anlegen und pünktlich am 10 Uhr ist die Hochzeitskutsche vor der Kirche vorgefahren. Oh, und die zwei konnten heiraten. In der Zwischenzeit aber, da ist der Tätschpoint Pum heimgekommen in seine Höhle. Hey, links und rechts je so einen Einkaufstasche mit lauter Ware drin, die man zum Morgen braucht. Ja, ihr wisst ja sicher, was so zum Morgen braucht. Butter und Brot, Gomfi, Ofenmaltine und. Also, die zwei Taschen, die hat er dann schnell fallen lassen, als er gemerkt hat, dass Isabella nicht mehr rum ist. «Gottfried Stüdeli, jetzt verjagt's mich denn! Wer klaut denn eine gestohlene Prinzessin? Das geht doch nicht! Jetzt gehe ich gerade zu der Polizei!» «Nein, das ist keine gute Idee. Ich suche sie jetzt!» Und er hat gesucht und ein paar Mal hat es den Tätschpoint Pum gemacht, weil er natürlich den Kopf angeschlagen hat, weil er ja so kurzsichtig ist. Ja, weil er so kurzsichtig ist, hat er den Brief auch recht spät gefunden. Wo er gesehen hat, an der Wand, auf das Mal, da ist etwas geschrieben, hat er gedacht: «Ich habe Post bekommen. Hey, super, wer schreibt denn mir? Sehr geehrter Herr Tätschpoint-Pum.» «Hä? Tätschpoint-Pum, wer ist denn da?» «Also, Tätschpoint-Pum, ihr könnt ihr nicht recht schreiben, hä?» Oder mir sagen, der hätte ja besser mal neu in die Schule gehen können, gell? Und dann hat er weitergelesen: «Wenn Sie noch einmal meine Isabella stehlen wollen, was heißt denn stehlen? Ah, klauen. Ja, kann der nicht recht schreiben, das heisst klauen wollen. Dann komme ich zurück und haue Ihnen eins links und rechts um Ihre großen Watschelohren.» Was sind denn Watschelohren? Watschelohren? Ich habe doch keine Watschelohren. Also, mit freundlichen Grüßen, Prinz Max, einfach Prinz Max. Wah, so ein frecher Kerl, schreibt er noch mit freundlichen Grüßen? Nein, also ich sage euch jetzt verjagt's mich grad! Pum, hat's gemacht. Und vom Tätschpoint Pum hat man nie mehr etwas gesehen. Mit der Zeit haben sich die Leute sogar getraut, im Wald zu schauen. Sie haben dann die Höhle vom Tätschpoint Pum gesehen, aber ihn selber nie mehr. Das war jetzt die Geschichte vom Max und der Isabella. Und wenn die zwei, ich sag's euch, wenn die zwei noch nicht gestorben sind, dann schätzeln die heute noch miteinander.
Das war der Oskar Süss mit seinen wunderbaren Geschichten. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann kommt doch zum Merlin eShop auf www.maerlin.ch. Dort findet ihr eine grosse Auswahl. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen Musik hören von den Merlins Barden und dann noch ein Märchen von den Gebrüder Grimm erzählt vom Merlin.
Drei Zigeuner sind einmal zu einem Haus hergekommen. Man hat gehört, wie eine Frau ist steigen runtergekommen. Einer singt hoch und der andere tief. Und der dritte singt, Freni, Freni, komm doch mit. Ganz schnell rauf hat der eine von diesen drüne gesagt. Sie hat ihr schönstes Kleid angelegt. Da tönt der Ruf, nicht so, nicht so. Davon mit den Zigeuner irgendwo, irgendwo. Es war schon spät am Abend, der Bauer der freut sich auf einen Wein. Er fragt nach dem Vreni, wie der Tag war. Die Knechte alle zusammen sagen, leider ist sie weg. Davon mit den Zigeunern, nur wo, nur wo. Also bring ich schnell mein Ross, es ist dann im Stall. Ich hole mir mein Vreni wieder zurück, auf jeden Fall. Ich will sie suchen, meine schöne Brut. Davon mit den Zigeunern, weiss nicht wo, weiss nicht wo. Er sucht er hier und nachher sucht er dort. Dann hat er auch noch in einem Gestrüpp etwas gehört. Am Schluss ist er auf eine grosse Lichte gekommen. Dort schreit sie sein Vreni, ja, jetzt weiss er wo. Oh, wieso hast du dein Haus und dein Land verlassen? Und warum hast du all das Geld lassen? Was bringt dich dazu, mich zu behandeln so? Für den Haufen Zigeuner, oh wieso, oh wieso? Ach, was kümmert mich dein Haus und was kümmert mich dein Land? Und was will ich mit all dem Geld in der Hand? Was, oh was, was bietest du mir schon? Kann ich doch sein mit den Zigeuner irgendwo, irgendwo. Was, oh was, was bietest du mir schon? Kann ich doch sein mit den Zigeuner irgendwo, irgendwo. Sag, was, oh was, was bietest du mir schon? Kann ich doch sein mit den Zigeuner irgendwo, irgendwo.
Es war einmal ein Mädchen. Sie hat Bädli geheissen. Sie war faul und gar nicht etwa gewärchig. So, wie man das etwa gerne hat gesehen. Besonders die Mutter war gar nicht zufrieden mit dem Bädli. Alle Mal, wenn sie es geheissen auf dem Spinnrädli der Flachs zu spinnen, hat sie nur herumgemult und keinen einzigen Finger bewegt. Geschwiegen dann der Fuss, den man ja braucht, um die Spinnrädchen zu bewegen. Da ist einmal die Mutter so unbändig verrückt worden über das Verhalten von diesem Mädchen,
so dermassen, dass sie sich ganz und gar vergessen hat und das Bettchen hat angefangen zu schlagen. Sie hat es geklappt links und rechts und es hat wilde Schläge oben abgedonnert, wie wenn man unten ein galoppierendes Ross würde liegen. Dazu hat sie geschumpfen und wüst geredet, so laut, dass man es noch draussen auf der Strasse hat gehört. Und dazu hat man auch noch das Mädchen gehört rennen und Mordio zetern. Just in dem Moment ist die Frau Königin in ihrer Kutsche vor dem Haus vorbeigefahren und hat gehört, wie wüst das es hat da. Sie hat fast gemeint, der König sei in die Schlacht geritten, so laut war es. Da hat sie den Kutscher angehalten. Sie ist ausgestiegen und ist ins Haus hineingegangen, wo der Lärm ist hergekommen. Was ist auch passiert, dass dir euer Kind so schlägt? Hat die Frau Königin gefragt. Und die Mutter hat neben dem Schluchzen vom Bettli gar nicht getraut zu sagen, dass sie so eine faule Zwetschge ist und hat der Königin gesagt. Frau Königin, meine Tochter das Bettli, sie kann einfach nicht hören, Flachs zu spinnen. Sie will spinnen vom Morgen bis am Abend, am liebsten durch die Nacht durch auch noch grad. Jedes Bindli ist nur halb so gewärchig wie mein Bettli, aber ich bin arm, müsst ihr wissen, und kann gar nicht genug Flachs herbringen. Sie spinnet mich noch in Ruin. Die Frau Königin hat geantwortet. Nichts ist mir lieber als zu spinnen. Kein Ton macht mich fröhlicher als das Treppeln von Spinnrädli. Gebt mir eure Tochter mit auf das Schloss. Ich habe wohl genug Flachs dort und sie kann bei mir spinnen, so viel und so lang sie nur möchte. Der Mutter war es nur recht, wenn das Bettli auf das Schloss kam. Dort hat sie können lernen zu arbeiten, so wie es gehört. Und so hat die Königin das Bettli mitgenommen. Als sie im Schloss ankam, hat sie die Königin vor drei Kammern geführt, die von das unterste bis das oberste voll mit schönstem Flachs waren. Die Kammern waren aus allen Nähtplatz so voll sie waren. Wie eine Bratwurst kurz vor dem Explodieren. So, Bettli, hat die Königin gesagt. Hier kannst du jetzt spinnen, so viel wie du magst. Und wenn du es fertig bringst, die drei Kammern leer zu spinnen, so sollst du meinen Sohn, der Prinz, dürfen heiraten. Es ist mir gleich, wie arm du bist. Die ungehemmte Fleiss soll mir genug sein. Aber tu mich nicht enttäuschen, Bettli, gell? Da ist es jetzt gestanden, das Bettli. Vor diesen drei Kammern. Gestossen voll mit Flachs. Sie hat innerlich zittert und bibbert. Sie hätte ja gar nicht können spinnen. Sie hätte es noch nie können und wird es auch nie lernen. Sie hat angefangen rennen. Bittere Tränen sind abgekugelt. Selbst wenn sie es könnte und 300-jährig wird werden und jeden Tag vom Morgen bis am Abend wird durchspinnen, könnte sie doch die Kammern nicht lernen. Wo drei Tage sie rum waren, hat das Bettli immer noch keine Bewegung gemacht und ist nur da gehockt und hat gerannt. Wie eine Sirene, die man hat vergessen abzuschalten. Als die Frau Königin kam, hat sie gesehen, dass noch nichts gesponnen war. Und sie hat sich doch sehr gewundert, warum das so ist. Das Bettli konnte sich ausreden, indem sie gesagt hat, dass sie so schüle Heimweh hat und wegen dem noch nicht anfangen konnte. Das hat die Königin gern geglaubt. Es ist nicht einfach, von daheim vorzugehen. Morgen musst du aber anfangen arbeiten, hat sie beim Verlassen der Kammer vom Bettli gesagt. Als das Bettli wieder allein war, ist keine Träne mehr zu kugeln. Es war keine mehr übrig. Aber betrübt war es immer noch, das arme, faule Mädchen. Und so ist sie zum Fenster vor ihrer Kammer gestanden und hat raus auf die Strasse geschaut. Und dort hat sie gesehen, wie drei kurlige Weiber sie daher watscheln. Eine hat einen Blattfuss gehabt. So gross und flach wie ein Kuhfladen. Die zweite hatte so eine grosse Unterlippe, dass sie gerade über das Kinn herabgehangen. Und die dritte hatte einen Daumen, so dick und gross wie ein Servala. Die drei sind vor dem Fenster vom Bettli geblieben stehen, haben aufgeschaut und gesagt, «Warum denn so betrübt, hübsches Mädchen?» Da hat das Bettli erzählt, was ihm ist widerfahren. Und die drei haben gesagt,
wenn du uns zu deiner Hochzeit einladen, wenn du dich wegen uns nicht schämen und sagst, dass wir deine Cousinen sind und wenn wir an königlichen Tafeln dürfen hocken, mit dem Königspaar dürfen an einem Tisch essen, dann wollen wir dir helfen, den Flachs zu spinnen. Liebend gern, kommt nur rein und fällt gerade an, hat das Bettli gesagt und hat in der Kammer einen Platz geschaffen, dass die drei Weiber arbeiten konnten. Da ist es losgegangen. Die eine mit dem Platschfuss hat sich vor die Spinnerädli gehockt und hat angefangen zu rappeln, so schnell, dass man gar nicht schauen konnte. Die zweite hat der Flachs in die Finger genommen, hat ihn mit der Lippe genetzt und drüber geschleckert. Und die dritte hat das gesponnene Garn um den Daumen geliert und jedes Mal, wenn sie den Daumen auf den Tisch geklopft, ist eine fertige Fadenspule am Boden runtergefallen. Und der Faden war so fein gesponnen, dass man es gar nicht glauben konnte. Noch viel weniger hat man können glauben, wie schnell das Ganze ist gegangen. Es hat rappelt und geflutscht und klopft. Rappelt und geflutscht und klopft. Rappelt und geflutscht und klopft. Es ist nicht einmal die ganze Nacht gegangen und die drei Kammern waren leer gewesen. Wo die drei Weiber Abschied genommen haben, haben sie noch zum Bettli gesagt, vergiss nicht dein Versprechen, das du uns hast gegeben. Wo das Bettli der Königin die drei leeren Kammern und den ganzen Haufen Garn hat gezeigt, hat sie sofort die Hochzeit mit dem Prinz verkündet. Und der Bräutigam hat sich sehr gefreut, weil ihm das Bettli vom ersten Augenblick, den er es gesehen hat, ganz gut gefallen hat. Und weil sie sogar noch so eine geschickte und gewerchige war und er jetzt so eine tüchtige Frau bekommen soll. Er hat das Bettli gar nicht genug können loben. Ich habe noch drei Cousinen, hat das Bettli gesagt. Ich würde sie gerne zur Hochzeit einladen und ich würde mich freuen, wenn sie bei uns am Tisch dürften hocken. Die Königin und der Prinz haben zusammen gesagt, warum sollten wir das nicht erlauben? Wo jetzt das Fest hat angefangen, die Musik hat gespielt und die Gäste haben getanzt, sind die drei wunderlichen Weiber in den Saal eingetreten. Mit ihren komischen Gewändern. Und Bettli, Brut, hat gesagt, seid willkommen, liebe Cousinen. Hat der Prinz gemurmelt. Wie kommst du denn zu so garstiger Verwandtschaft? Darauf ist er zu der mit dem Platschfuss gegangen und hat sie gefragt, Entschuldigung, von wo hast du denn ums Himmels Willen so einen riesigen Platschfuss? Vom Spinnerädli Treppeln, vom Treppeln, hat sie gesagt. Und die zweite hat er gefragt, Entschuldigung, von wo hast du so eine abhängende grosse Lippe? Vom Flachsnetzen, vom Netzen mit der Lippe. Und die dritte hat gefragt, Entschuldigung, von wo hast du so einen überaus dicken Daumen? Vom Spulenklopfen, vom Klopfen, hat sie gesagt. Da ist der Königssohn verklüpft. Und es ist ihm in den Sinn gekommen, dass seine schöne Brut die ganze Nacht am Spinnrädli ist gehockt. Und da hat er zu allen versammelten Gästen gesagt, so soll mir jetzt und nimmer mehr meine schöne Brut zu Bettli je einisch wieder müssen an ein Spinnrädli hocken. Damit sind die drei kurligen Weiber verschwunden. Und das Bettli ist das böse Flachsspinnen für immer los gsi.
Ein Zwergli hockt auf dem Stein, weiss nicht, was die Leute so wollen. Weiss ich Gold oder weiss ich Silber, weiss ich Zucker, weiss ich Salz. Ein Zwergli hockt auf dem Stein, weiss nicht, was die Leute so wollen. Weiss ich Gold oder weiss ich Silber, weiss ich Zucker, weiss ich Salz. Es fragt sich, wenn er studiert, hilft nicht, wieso probiert. Es fragt sich, wenn er studiert, hilft nicht, wieso probiert.
Im Baum da hat's eine Türe, die kannst nicht wirklich sehen. Das kommt von dem, dass die Menschen immer wollen noch mehr. Doch wenn die keinen Menschen nicht immer wollen mehr, so könnte man auch die Türe in dem Baumstamm sehen. Es fragt, hast du dir die Hilfe nicht, wieso probiert? Es fragt, hast du dir die Hilfe nicht, wieso probiert? Hinter der Tür, da ist es wunderschön. Und gleich hast du vergessen, oh weh das laute Klön. Schau, das Gold und Silber, der Glanz und all die Pracht. Du weisst, bei so einem Anblick, jedes Herz lacht. Es fragt, wann hast du dir die Hilfe nicht, wieso probiert? Es fragt, wann hast du dir die Hilfe nicht, wieso probiert? Ein Zwergli hocht um Stein, weiss nicht, was die Leute so wei. Weiss ich Gold oder weiss ich Silber, weiss ich Zucker, weiss ich Salz. Doch leider kannst du die Türe in dem Baum nicht sehen. Das kommt von dem, dass die Menschen immer wollen noch mehr.
Ja, Keibe, schwierig ist es, Zwerge zu sehen. Keibe, schwierig ist es so, alles das zu glauben, was man in diesen Märchen gehört. Aber schön ist es halt, daran zu denken, wie es wäre, wenn all diese Sachen wirklich passieren könnten. Gerade so wie in dem letzten Märchen, das ich euch noch erzählen will. Ja, wenn man mal Pech hat und es einem nicht so gut geht, dann muss es ja nicht heissen, dass es immer so bleibt. Schliesslich passieren immer wieder etwa Wunder. Und an die kann man ja schon glauben. Die goldigen Blätter. Es war einmal eine alte Frau. Die hat nichts mehr als eine alte Geiss. Am reichen Müller war die alte schon lange zwei Geldstücke schuldig. Weil sie das Geld aber immer noch nicht zusammen hatte, hat sie ihm es auch nicht zurückzahlen. Da ist die alte einmal zum Müller gegangen und gesagt, hab doch ein Verständnis für meine Not und warte noch ein bisschen. Aber der Müller, der hat ein Herz gehabt. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr länger auf mein Geld warten. Wenn du deine Schuld bis morgen nicht hast, zahlt, dann komme ich und hole mir deine Geiss aus dem Stall. Mein Meckerle, hat die Alte gejammert. Du musst mir mein Meckerle wegnehmen. Ja, von was soll ich denn leben, wenn ich nicht einmal mehr ein bisschen Milch habe? Das ist mir doch gleich, hat der Müller gepoltert. Es bleibt dabei, entweder das Geld oder Geiss. So hat der Frau den Armen den Rücken zugedreht und ist wieder seiner Arbeit nachgegangen. Auf dem Heimweg sind die alten Tränen über die Backen gerugelt. Jetzt soll ich mein Meckerli hergeben. Und dann muss ich betteln, wenn ich nicht vom Hunger sterben will, hat sie geklagt. Aber wenigstens, du sollst noch einmal gut zu essen haben, mein Meckerli. Und so hat sie frisches Laub von den Bäumen gerissen und hat das in ihren Tragkorb hinein. Noch nie ist der alten Frau die Last so schwer gefallen wie dieses Mal. Kaum, dass sie das Futter konnte schleppen, so schwer war das Körbli. Am Ufer vom Waldbach hat sie müssen rasten. Die Beine haben ihr schon wehgetan. Und der Rücken, der hat sich schon richtig gekrümmt, dass sie den Tragkorb hat müssen an den Boden stellen. Mit einem Mal war es, wie der Bach würde zu ihr anfangen. Ganz deutlich hat sie aus den Wellen eine Stimme hören rufen.
Doch das Blatt ist Wasser ein. Morgen wirst du glücklich sein.
Was die Frau da hat gehört, hat sie gedacht,
das ist ja gar nicht möglich. Dass das Wasser zu mir redet, ich muss mich nur getäuscht haben.
Aber gerade darauf aber hat sie die komische Stimme wieder gehört sagen.
Tauch das Blatt ins Wasser ein. Morgen sollst du glücklich sein.
Da ist die Alte aufgestanden, hat das Laub aus dem Korb genommen und hat jedes einzelne Blatt ins Wasser dünkelt. Dann hat sie die nassen Blätter zurück in den Korb gestopft, hat ihn auf ihren Rücken genommen und den Weg fortgesetzt. Daheim, wo sie angekommen ist, ist sie sofort in den Stall hineingegangen und hat der Geiss das Futter vorgeworfen. Ob schon das Tier schon hungrig war, hat es nur dran geschnuppert, hat sich abgewendet und hat nur kläglich gemeckert. Die alte Frau hat sich zu der Geiss hergesetzt, hat ihr auf den Hals geklopft und hat zu ihr gesagt, wie wenn es ihr eigenes Kind wäre. Bis nicht traurig, Meckerli. Auch wenn die morgen der böse Müller kommt holen. Schau, ich habe dir frisches Futter gebracht. Die Geiss hat aber nur gemeckert. Hat der Herrin ihre Hand geleckt und hat sie zärtlich mit dem Kopf gestossen. Das Futter hat sie aber nicht angelenkt. Die ganze Nacht hat die Alte vor Kummer kein Auge zugedrückt. Auch die Geiss hat nicht geschlafen. So manchmal, die Frau, das Tier nebendran im Stall hat gehört Rumoren, hat sie sich im Bett aufgehöckelt, hat gegen die Wand geklopft und leise gefragt, was hast du denn, Meckerli? Und jedes Mal hat die Geiss mit einem klagenden geantwortet. Wo der Morgen ist angebrochen, hat die Geiss aber so jämmerlich angefangen meckern. Die Frau hat gedacht, was hat sie nur? Hungrig kann sie doch nicht sein. Ich habe ja einen ganzen Korb voll Futter gebracht. Weil die Geiss aber noch immer nicht still hat wollen sein, ist die Alte aus dem Bett gekrabbelt und ist in den Stall übergegangen. Da ist der ganze Haufen Laub vor der Geiss gestanden. Unantastet. Und daneben hat es nur gemeckert vor lauter Hunger. Warum hast du da nichts gefressen? Hat die Frau erstaunt gefragt. Ist das Futter vielleicht nicht gut gewesen? Hat Geiss geantwortet und ist mit dem Mund die ganze Zeit auf einen Laubhaufen gestossen. Das ist der Frau doch seltsam vorgekommen. Sie hat reingelangt in den Laubhaufen, um ein paar Blätter aufzulüpfen. Wie hat sie jetzt aber gestaunet, wo sie unter ihren Fingern runde, harte Blättchen hat gefühlt. Neugierig hat sie eine Handvoll zum Fenster genommen. Jetzt erst hat sie gesehen, dass es funkelnagelneue Goldstücke waren. Alles Laub hat sich in Geld verwandelt. Natürlich hat da Geiss noch Hunger gehabt. Goldstückli hat sie auch nicht essen. Aber wie ist die Frau glücklich gewesen? Jetzt hat alle Not ein Ende gehabt. Mit Freudentränen in den Augen ist sie der Geiss um den Hals gegangen und hat geschluchzt. Meckerle, Meckerle, jetzt sind wir reich, schau mal, und niemand kann uns voneinander trennen. Am Nachmittag ist der Müller gekommen, um die Geiss abzuholen. Da hat aber die Frau nur lächelnd in ihren Schurzsack hineingelangt und hat dem Müller zwei Goldstückchen hergehängt. «Mein Meckerle, überkommst du nicht!» hat sie gesagt. «Da ist dein Geld! Nimm's und gang! Von jetzt an wollen wir nichts mehr zu tun haben miteinander!» Der gitzige Müller hat grosse Augen gemacht. Er hat die Goldstücke genommen, hat den Kopf geschüttelt, hat sich umgekehrt und ist in seine Mülle verschwunden. Die alte Frau aber hat ihr Häuschen umbauen, hat der Geiss einen neuen Stall gemacht. Und wenn der Tag besonders schön war und warm,
hat sie das Meckerle zum Waldbach geführt und hat es dort grasen. Sie selber hat sich immer wieder an den gleichen Platz gesetzt, wo dann zum alten Bach hat geredet zu ihr. Der aber ist von jetzt an stumm geblieben, so aufmerksam wie die Alte, die hat mögen hören.
Ja, und jetzt merkt man schon bereits, wie schnell das Zeit vergeht, wenn man die Märli hört. Der hat nämlich jetzt 2 Stunden lang Märli und Sagen aus der Schweiz und aus Europa gehört. Von mir, vom Märlin, dem Geschichtenverzähler, vom Oskar Süss und vom Beatus, dem Sagenhaften. Mehr Informationen findet ihr auf meiner Webseite www.maerlin.ch. Und wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt, dann geht ihr dort einfach in den Shop und dann findet ihr alle meine CDs, wo viele, viele Geschichten drauf sind. Natürlich könnt ihr jetzt auch eine Woche warten und am 3. Advent, am 2. hierher kommen, nämlich auf Radio Chico. Dann heisst es wieder:
Es ist Märli Zeit. Komm, gang nicht zu weit. Und bis ein kurzer Moment, das was du sein. Doch ab in die Welt, wo sonst unerreichbar ist. Komm, gang nicht zu weit. Es ist Märli Zeit.